Deutschlandfunk aktuell.
Königin Elisabeth II. Ist tot. Willkommen zu unserer Sondersendung aus diesem traurigen Anlass. Am Mikrofon bis 21 Uhr für Sie, Tobias Uhlmeier. Guten Abend. Heute um 19.30 Uhr kamen die ersten Meldungen, die Queen sei am Nachmittag friedlich auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral eingeschlafen. Hier die entsprechende Nachricht der BBC.
A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.
Der neue König Charles bleibt also noch bis morgen in Schottland, wird dann nach London zurückkehren. Die Frage an unsere London-Korrespondentin Christine Heuer. Frau Heuer, wie geht's den Briten jetzt? Der Tod kommt ja nicht ganz unerwartet. Trotzdem ist der Schock groß.
Ja, der Tod kommt wirklich nicht unerwartet, wenn jemand mit 96 in so einem gesegneten Alter stirbt. Und es hat ja auch Hinweise gegeben in den letzten Tagen und heute dann eben ganz verstärkt, dass es der Königin sehr viel schlechter geht. Aber natürlich ist das eine Nachricht, die dieses Land und Teile der Welt erschüttern wird. Diese Frau hat es im Lebensgefühl vieler eigentlich immer gegeben. Viele haben sie bewundert für ihre Bescheidenheit, dafür für ihr Pflichtbewusstsein, für die Stabilität, die sie vermittelt hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion von ihr in diesem Land, auch in dieser Gesellschaft gewesen, auch in unruhigen Zeiten. Wenn es ganz schlimm kam, dann hat die Queen sich auch mal außer der Reihe zu Wort gemeldet. Und sie hat ihrer Bevölkerung Mut gemacht. Sie hat die Briten aufgefordert, zusammenzuhalten. Sie hat ihnen gesagt, wie schwer auch immer die Zeiten sind, wir werden das gemeinsam bestehen. Und ich denke, darauf kann sich die Mehrheit in diesem Land wirklich ohne Probleme einigen, dass das ein tatsächlich großer, wenn auch erwarteter Verlust ist.
Heute den ganzen Tag über gab schon Meldungen, ihre Kinder seien auf dem Weg zu ihr nach Schloss Balmoral in Schottland. Ist denn bekannt, ob sie es alle noch geschafft haben, ob sie die Queen noch angetroffen haben?
Also ich denke ganz sicher, wir wissen das ganz sicher von Prinz Charles und seiner Frau Camilla. Wir wissen das von allen weiteren Kindern der Queen. Wir wissen es von Prinz William. Was ich jetzt nicht sagen kann, ist, ob der Enkel Harry es bis Balmoral geschafft hat, bevor sie die Augen für immer geschlossen hat. Er ist zufällig gerade in Großbritannien und ist jenseits der Familie dorthin gereist. Aber ich denke, man kann sagen, so die wichtigsten Familienangehörigen waren tatsächlich dort, als sie gestorben ist. Also sie ist im Kreis ihrer Familie gestorben. Und vielleicht hören wir uns mal an, wie die BBC die offizielle Todesmitteilung des Palastes, die vor wenigen Minuten an das Tor von Buckingham Palace angebracht wurde, wie die BBC diese Nachricht verliest.
And that notice will say that Her Majesty Queen Elizabeth II has died peacefully today at Balmoral in Scotland. The age of 96, the longest reigning monarch in British history. A lifetime of service to people in the United Kingdom, throughout the Commonwealth, and in many parts of the world. An example of leadership which didn't stray into the realm of politics, and for lots of people, the ideal symbol of what a constitutional monarchy should be like.
Und daraus jetzt vielleicht nochmal in der Übersetzung einige wichtige Passagen. Die am längsten regierende Monarchin der britischen Geschichte, ein Leben im Dienst des britischen Volkes, ein Beispiel für Führung. dass sich für Führung, die sich nicht in den Bereich der Politik verirrt und für viele Menschen das Ideal und Symbol wie eine konstitutionelle Monarchie sein sollte. Es gibt auch Reaktionen. Es hat gerade eben Liz Truss, die neue Premierministerin, eine kurze Ansprache vor Downing Street gehalten. Ich konnte das jetzt nicht hören, aber gesagt hat sie, dass der Geist der Königin weiterleben wird. Ich versuche jetzt noch zu schauen, was sie sonst noch gesagt hat. Wir müssen zusammenstehen, zusammenkommen, um den neuen König zu unterstützen. Wir kommen in schwierigen Zeiten zusammen, um das Leben, um ihr Leben im Dienste der Krone zu feiern. Es sei ein Tag des großen Verlustes, aber Elisabeth hinterlasse eben auch ein ganz großes Erbe. Vielleicht das einige Dinge, die die neue Premierministerin gerade in diesen Minuten vor Downing Street gesagt hat.
Frau Heuer, wir haben es in dem ersten O-Ton-Auszug der BBC vorhin gehört. Da hieß es, King Charles wird also in Balmoral bleiben und morgen nach London zurückkehren. Er ist also schon König oder wie geht's protokollarisch weiter?
Ja, er ist automatisch König geworden in dem Moment, wo die Queen gestorben ist. Es wird erst wahrscheinlich morgen eben proklamiert werden, aber er ist es automatisch geworden. Seine feierliche Krönung wird sogar vermutlich erst in einigen Monaten stattfinden. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Und was auch ganz interessant ist, wir gehen jetzt alle davon aus, dass er sich King Charles nennen wird. Das ist aber gar nicht sicher. Er hat ja ganz viele Vornamen und es könnte auch genauso gut sein, dass er sich dann King George nennt, nach seinem Großvater zum Beispiel. Das wäre alles denkbar. Das müssen wir alles abwarten. Was jetzt stattfinden wird, ist, dass ein genau geplanter, ja, nicht nur ein Staatsakt, sondern eine Folge von Staatsereignissen stattfinden werden. Das ist alles genau vorher geplant worden. Der Plan heißt Operation London Bridge für den Teil, wo die Queen stirbt. Die Flaggen werden auf Halbmast gesetzt, ist schon geschehen. Die Website der königlichen Familie ist schwarz, ist schon geschehen. Das erste Statement der Premierministerin ist schon geschehen. Und dann geht das so allmählich über in Operation Springtime Tide, Springflut. Das ist der Teil der Feierlichkeiten und des Rituals, wenn man so möchte, des staatlichen Rituals, in dem es dann um den neuen König geht, wie der eingeführt wird. Er wird eben proklamiert werden vom Antrittsrat. Dann startet er eine Trauerreise durch alle Teile des Vereinigten Königreichs. Das findet alles in den nächsten Tagen statt. Der Sarg der Queen wird von Schottland nach London überführt, vermutlich, wenn das möglich ist, per Zug. Dann wird dieser Sarg aufgebahrt in der Westminster Hall, also im britischen Parlament. Und zwar für 3 Tage, 23 Stunden täglich wird es möglich sein, für die Bürger an diesem Sarg vorbei zu defilieren. Es wird ein Online-Kondolenzbuch geben, in das alle sich eintragen können. Und es wird einen Tag der nationalen Trauer geben. Das ist von morgen angerechnet in 10 Tagen. Das ist der Tag, an dem das Staatsbegräbnis im Westminster Abbey stattfindet, an dem 2 Schweigeminuten es mittags geben wird, 2 Prozessionen, eine in London, eine in Windsor. Denn in Windsor, wo sie zuletzt gelebt hat, wird die Queen auch bestattet werden in der King George Memorial Chapel, an der Seite ihres Vaters. Und dann werden alle Queen-Porträts mit schwarzen Bändern für eine einmonatige Trauerzeit geschmückt. Also man merkt daran, ich habe jetzt nicht alles gesagt, aber das ist alles ganz genau festgelegt. Das ist ein ganz großes Ritual, das sich jetzt hier in den nächsten Tagen entfalten wird.
Frau Heuer, der Ehemann von Königin Elisabeth, Prinz Philip, ist im April 2021, also vor 1,5 Jahren, gestorben. Hatten Sie als Korrespondentin den Eindruck, dass die Queen ab diesem Moment so ein bisschen den Lebensmut verloren hat oder hat sie immer noch nach vorn geblickt?
Also sie war sehr tapfer, aber man konnte ihr schon anmerken, dass das ein ganz wichtiger, großer, tragischer, trauriger jedenfalls Einschnitt in ihrem Leben war. Wir erinnern uns alle an die Bilder, das war ja auch noch zum Lockdown, an die Bilder der Trauerfeier für Prinz Philipp, wie sie da in Schwarz ganz klein, ganz allein in einer Kirchenbank eben auch in dieser Kapelle saß, in der auch Prinz Philipp beerdigt worden ist dann. Eine Maske vor dem Gesicht, keiner durfte in ihrer Nähe sein, das war schon schwierig genug. Sie hat sich dann aber lebenstüchtig, wie sie war, im Laufe der Zeit, sie ist wieder in die Öffentlichkeit gegangen. Wir haben auch, sie wirkte dann auch mitunter fröhlich, also sie hat viel gelacht. Also man merkte richtig, dass sie so in dem Bewusstsein lebt, das Leben muss weitergehen. Dann gab es ja im Juni das ganz große Ereignis, auf das sie sich so gefreut hat, nämlich ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Da ist sie öffentlich aufgetreten, hat übers ganze Gesicht gestrahlt, hat noch einen sehr anrührenden Clip gedreht vorher mit Paddington Bear im Buckingham Palace, wie sie zusammen Tee trinken und
wo sie ihren feinen Humor auch bewiesen hat.
Wo sie ihren feinen Humor bewiesen hat, wie wir das erlebt haben, ja auch als die Olympischen Spiele eröffnet wurden und sie sich hat mit James Bond einfliegen lassen, scheinbar an den Ort des Geschehens. Also das hat sie alles noch gemacht. Aber wir haben dann eben zunehmend gehört, sie könne sich schlecht bewegen. Da war die Rede von Mobilitätsproblemen. Sie hat immer wieder Termine abgesagt, wo sie persönlich auftreten musste. Und dann war es ja so, diesen Dienstag, also das ist ja jetzt wirklich erst, ja, das war vorgestern. Das war für sie ein sehr anstrengender Tag, wie es dann auch aus dem Palast hieß. Da ist morgens erstmal Boris Johnson zu ihr gereist und hat sich als Premierminister von ihr verabschiedet. Und gleich im Anschluss kam dann die neue, kam Liz Truss und wurde von ihr ernannt. Da haben wir das letzte Foto von der Queen gesehen. Und da wirkte sie auf viele schon arg gebrechlich. Also sie hatte Gewicht verloren, sie war noch kleiner, noch zarter geworden. Sie steht da am Stock, sie lächelt, aber alle, die das gesehen haben, haben schon da gedacht, das sieht jetzt ehrlich gesagt sehr fragil aus. Und tags darauf, also gestern, hat sie eine Online-Sitzung mit ihrem Kronrat abgesagt. Online-Termine hat die Queen eigentlich immer noch wahrgenommen, auch wenn sie schlecht zu Fuß war oder nicht gehen konnte oder zu müde war. Aber diese Online-Termine, die hat sie in aller Regel, bis auf ganz wenige Ausnahmen, selber persönlich wahrgenommen. Sie hatte auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr Termine an ihren Sohn Prinz Charles und auch dann an den jetzt Thronfolger, muss man sagen, Prinz William und deren Familien abgegeben. Ja, aber das waren nun wirklich die letzten Tage mit ganz schwierigen Aufgaben für sie. Und heute Mittag haben wir dann eben erfahren, dass es ihr sehr viel schlechter geht. Und dann spielte sich dieses ganze Drama ab, eben wie die Familie zu ihr eilte, bis wir heute Abend jetzt vor, ich weiß gar nicht genau, 40 Minuten oder so gehört haben, dass sie gestorben ist.
Queen Elizabeth galt immer als sehr kontrolliert, als sehr pflichtbewusst. Und doch hat sie einige Schicksalsschläge hinnehmen müssen, die sie nie so richtig kommentiert hat. Da ist der Missbrauchsskandal zum Beispiel gegen ihren oder um ihren Sohn Andrew. Dann ist da die Geschichte um Prinz Harry, der sich zurückgezogen hat aus dem royalen Alltag und dann schließlich von seinen royalen Pflichten entbunden wurde. Wie sehr hat die Queen das Ganze mitgenommen?
Das kann ich natürlich nicht sagen. Richtig ist, dass sie das nach außen nie gezeigt hat oder ganz selten gezeigt hat. Es gab schon Gelegenheiten, sage ich gleich noch vielleicht zwei Sätze zu. Aber diese Stiff Upper Lip, das ist ja, das ist sozusagen das Markenzeichen dieser königlichen Familie. Man beklagt sich nicht nach außen, man macht weiter und man zeigt Haltung. So, das hat sie eigentlich fast immer getan. Das hat sie auch getan, wenn sie dann doch mal etwas hinter die Kulissen hat blicken lassen. Ich erinnere mich zum Beispiel 1992, denke ich, war das. Das war das Jahr, in dem das Schloss Windsor brannte und das Jahr, in dem Prinz Charles und Lady Diana sich getrennt haben. Und da hat sie dann in einer Ansprache gesagt, sie könne nicht mit ungeteiltem Wohlgefallen auf dieses Jahr des Schreckens zurückblicken, auf dieses Annus Horribilis. Oder wir erinnern uns auch nach dem Tod von Prinzessin Diana, den sie ja als Privatangelegenheit behandeln wollte und wo sie ganz lange eben sich nicht an die Bevölkerung gewandt hat. Wir erinnern uns daran, dass sie dann fast in letzter Minute und damals auf den Druck des damaligen Premierministers Tony Blair in einer Fernsehansprache sich dann eben doch an die Bevölkerung gewandt hat. Und da hat sie auch ihre Bewunderung für Prinzessin Diana Ausdruck gegeben. Das war ein ganz wichtiger Moment, dass sie auch einmal privat wurde, dass sie gesagt hat, dass diese Frau, die wir betrauern, Prinzessin Diana, war eben auch eine gute Mutter für die Enkelkinder der Queen. Also solche Momente hat es schon gegeben, aber Sie haben recht, Herr Ölmeier, überwiegend natürlich nicht. Überwiegend war das die stiff upper lip nach außen.
Vielen Dank für den Moment, Christine Heuer, unsere Korrespondentin in London. Wir wollen jetzt einen Nachruf senden zum Tode von Königin Elisabeth II. Jörg Schulze blickt auf das lange, auf das 96-jährige Leben der Monarchin zurück.
Kontinuität zu wahren und dem öffentlichen Interesse zu dienen, versprach Elisabeth ihrem Volk schon als Prinzessin. Während ihrer Amtszeit, der längsten eines britischen Monarchen, wurde ihr großer Respekt gezollt. Sie blieb weitgehend verschont von den Medien, die sich ansonsten, zumindest seit den 90er Jahren, nicht scheuten, Einzelheiten aus dem Privatleben ihrer Familie zu veröffentlichen.
Als Elisabeth II., als Elizabeth Mary Alexandra, am 21. April 1926 geboren wurde, konnte niemand voraussehen, dass sie einmal den Thron besteigen würde. Ihr Onkel Edward VIII. War seinerzeit König. Er hatte keine eigenen Kinder, sodass Elisabeths Vater nach Edwards Abdankung 1936 Thronfolger wurde. 3 Jahre später brach der Zweite Weltkrieg aus, der die frühen Jahre Georgs VI. Bestimmte. Wie viele andere Kinder während des Krieges wurde Prinzessin Elisabeth mit ihrer jüngeren Schwester Margaret evakuiert und lebte im Schloss Windsor in der Grafschaft Berkshire. Von dort hielt sie ihre erste Radioansprache, die sie an evakuierte Kinder richtete.
When peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side, and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night and good luck to you all.
Wenn der Frieden kommt, sagte sie, wird es die Aufgabe von uns Kindern sein, eine bessere und glücklichere Welt zu schaffen. Meine Schwester ist bei mir, und wir beide wünschen eine gute Nacht.
Als die Menschenmassen sich in London 5 Jahre später vor dem Buckingham Palace, dem Sitz des Königs, versammeln, um das Ende des Krieges in Europa zu feiern, mischen sich die Prinzessinnen Elisabeth und Margaret unter die Menge. Elisabeth erinnert sich, wie sie, wie alle anderen, dem König und der Königin auf dem Balkon zuwinken und wie sich einander unbekannte Menschen unterhaken und auf einer Welle von Freude und Erleichterung schwimmen. Prinzessin Elisabeth beschreibt das als einen der denkwürdigsten Abende ihres Lebens.
We cheered the King and Queen on the balcony and then walked miles through the streets. I remember lines of unknown people linking arms and walking down Whitehall. All of us just swept along on a tide of happiness and relief. I think it was one of the most memorable nights of my life.
Während des Krieges hatte sie sich in Philipp, den Prinzen von Griechenland, verliebt. Philipp hatte sie im Alter von 13 Jahren das erste Mal getroffen. Die Hochzeit fand im November 1947 statt. Ein Farbblitz im grauen Nachkriegs-Großbritannien, nannte das der Kriegspremierminister Winston Churchill.
And as the wedding march peals out gaily through the abbey, the procession of the bride and bridegrooms moves now down.
Die ersten Ehejahre verbrachte das Paar relativ unbeschwert. Doch 1951 erkrankte Elisabeths Vater, König Georg VI., und die Prinzessin übernahm eine zunehmende Zahl von Auslandsbesuchen an ihres Vaters statt. 1952, bei einer Zwischenstation in Kenia, auf dem Weg nach Australien und Neuseeland, erreichte das Paar die Nachricht vom Tod des Königs.
It was announced from Sandringham that the king, who retired to rest last night in his usual health, passed peacefully away in his sleep earlier this morning.
Sie hatte das Land als Prinzessin verlassen und kam als Königin zurück. Die offizielle Krönung fand jedoch erst ein Jahr später statt. Im ganzen Königreich schnellten die Verkaufszahlen für Fernsehgeräte in die Höhe und die Zeremonie am 2. Juni 1953 in der Westminster-Abtei wurde zum ersten großen Medienereignis in der Geschichte der britischen Monarchie.
The moment of the Queen's crowning is come.
In den nachfolgenden Jahren verbreiteten die Medien nur offizielle Stellungnahmen des Königshauses. Fernsehapparate standen bald in allen Wohnzimmern und die Tatsache, dass die Monarchie zu einer königlichen Familie anwuchs, das Königspaar hatte 4 Kinder, ließ die Nachfrage nach Bildern ansteigen. 1969 erlaubte Königin Elisabeth zum ersten Mal einem Fernsehteam der BBC, ihr Alltagsleben zu filmen. So erfuhr die Nation, worüber sich die königliche Familie beim Grillabend unterhielt. Und man sah sie scherzend am Esstisch.
And so, you know, I stood in the middle of the room and pressed the bell and the doors opened. And there was a grown-up. And I had the most terrible trouble in keeping.
Königin Elisabeth ist das reisefreudigste Staatsoberhaupt in der Geschichte. Sie unternahm sogar mehr Auslandsreisen als Papst Johannes Paul II.
Achtung! Rennt ihr das? Er!
Deutschland besuchte sie das letzte Mal im Juni 2015. Sie sagte dem damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck: Wir wissen, dass Spaltung in Europa gefährlich ist und dass wir uns davor in Acht nehmen müssen.
Das war genau ein Jahr vor dem Brexit-Referendum, das in Großbritannien zu turbulenten politischen Verhältnissen geführt hat. Anfang 2020 trat das Königreich aus der EU aus. Die Queen hat sich selbst nie direkt zum Brexit geäußert. Sowohl bei Staatsbesuchen im Ausland als auch bei Zeremonien zu Hause ließ es sich die Königin nur selten nehmen, direkten Kontakt mit der Bevölkerung zu haben. Wie sich im Juni 1981 bei der Abnahme der Fahnenparade in London zeigte, war das mit Gefahren verbunden. Einem 17-Jährigen gelang es, 6 Platzpatronen abzufeuern, bevor er festgenommen wurde. Ein Jahr später schaffte es ein Mann, in den Buckingham-Palast einzudringen und ins königliche Schlafzimmer zu gelangen. Die Polizei traf erst 12 Minuten später ein. Derartige Sicherheitsverletzungen blieben jedoch die Ausnahme.
In den 90er Jahren hatte die Monarchie mit anderen Problemen zu kämpfen. Aus Untertanen waren Bürger geworden. Die Monarchie hatte den bedingungslosen Respekt verloren. Das Volk betrachtete die königlichen Privilegien mit zunehmender Skepsis. So fühlte sich die Königin gezwungen, ab 1992 Einkommensteuer zu zahlen. Andere Probleme waren hausgemacht. Die Ehen 3 der 4 Kinder Elisabeths waren zerrüttet und Ende 1992 zerstörte darüber hinaus ein Feuer Teile von Schloss Windsor. Die Königin nannte 1992 in einer ihrer bekanntesten Reden ein schreckliches Jahr, ein Annus Horribilis.
1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis.
Mehr schreckliche Jahre sollten folgen. Die Einzelheiten der Ehe zwischen Prinzessin Diana und Prinz Charles füllten die Seiten nicht nur der Boulevardblätter, was insbesondere Diana zu schaffen machte. Zeitungsredakteure wie Andrew Neil von der Sunday Times konnten ihr Glück kaum glauben.
the behavior of the royal family became as such.
Die königliche Familie benahm sich in einer Art und Weise, dass die Boulevardblätter keine Geschichten mehr erfinden mussten. In früheren Zeiten musste die Boulevardpresse Geschichten entweder frei erfinden oder zumindest ausschmücken. Aber jetzt wurden die Erfindungen von der Wahrheit überholt. Die königliche Familie benahm sich in einer Art und Weise, von der selbst die kühnsten Boulevardredakteure nur hatten träumen können.
That even the wildest of tabloid editors couldn't have dreamt of.
New institution, city, monarchy, whatever, should expect to be free from the scrutiny of those who give it their loyalty and support.
In derselben Rede, in der sich die Königin über ihr Annus Horribilis beklagte, erkannte sie die Rolle der Presse als kritische Instanz an, sagte jedoch, diese prüfende Rolle könne genauso effizient erfüllt werden, wenn dabei sanft und verständnisvoll vorgegangen werde.
If it is made with a touch of gentleness, good humor and understanding.
Königin Elisabeth war allerdings selbst nicht die Zielscheibe der Kritik, bis 1997 nach dem Tod Dianas durch einen Autounfall in Paris. Die Queen wurde als herzlos und kalt dargestellt, weil sie sich nicht öffentlich zu dem Tod äußerte oder Trauer zeigte. Als Reaktion auf die anhaltende Kritik hielt sie eine Rede live im Fernsehen.
2002 war ein weiteres ereignisreiches Jahr im königlichen Kalender. Zuerst starb Prinzessin Margaret, die Schwester der Königin, dann ihre Mutter. Das Ausmaß der Tribute, die so viele ihrer Mutter in den vergangenen Tagen gezollt hätten, sei überwältigend gewesen. Das habe ihr großen Trost gespendet. Das Jahr der Trauer war gleichzeitig Anlass zur Feier. Brian May, der Gitarrist von Queen, spielt für die Queen, und zwar seine Version der Nationalhymne, auf dem Dach des Buckingham-Palastes. Die Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum wurden allgemein als großer Erfolg gewertet und als Zeichen, dass die Monarchie in Großbritannien auf festem Boden steht.
Im Mai 2011 machte die Queen den wohl symbolträchtigsten Staatsbesuch ihrer Amtszeit, als sie als das erste britische Staatsoberhaupt die unabhängige Republik Irland besuchte.
Carrigig! Irm!
Wir dürfen niemals die Toten, die Verletzten und ihre Familien vergessen. Ich bekunde mein tiefstes Mitgefühl all denjenigen, die aufgrund unserer schwierigen Vergangenheit gelitten haben. Im Rückblick können wir alle sehen, was in unserer Vergangenheit besser anders gemacht oder auch gar nicht getan worden wäre.
Im Mai 2012 feierte die Königin ihr diamantenes Thronjubiläum. Im September 2015 war sie länger im Amt als Königin Victoria.
Als Staatsoberhaupt einer konstitutionellen Monarchie mischte sich die Königin nicht in die Alltagsgeschäfte der Politik ein. Königin Elisabeth hat zahlreiche Premierminister kommen und gehen sehen. Was sie von ihnen gehalten hat, hat sie nie gesagt. Und wir werden es wohl auch nie erfahren. Dieses Stillschweigen wussten alle Premierminister zu schätzen.
She is about the only person that you can tell something to in complete confidence.
Die Königin sei die einzige Person, der man etwas streng Vertrauliches mitteilen könne, mit der Gewissheit, dass dieses Vertrauen nie gebrochen werde, sagt Tony Blair. Er habe das mehrfach gemacht. Sein Vorgänger im Amt, John Major, sagt es noch deutlicher. Nur bei der Queen könne ein Premier offen reden.
It is the one time in the week when the Prime Minister has to run through everything that is in his mind and lay it all out in a dispassionate way.
Einmal in der Woche lege der Premier alles, was ihn beschäftige, auf den Tisch. Selbst Gedanken, die man zum gegebenen Zeitpunkt nicht mit dem Kabinett diskutieren möchte, könne man mit der Königin besprechen. Und er, Major, habe das getan.
Auf diese Weise blieb den Medien nur Spekulation. So wurde angenommen, dass Tony Blair sich gut mit der Königin verstand und Margaret Thatcher offenbar wesentlich schlechter. Diese erinnerte sich an ihre Nervosität beim ersten Zusammentreffen.
She would recognize that I was very nervous and reacted accordingly.
Die Königin habe auf ihre Nervosität reagiert. Sie habe genau gewusst, was sie zu sagen hatte und sei darin sehr viel erfahrener als sie, so Margaret Thatcher. Über die Jahre ist der politische Instinkt der Königin gereift. Nach Einschätzung des ehemaligen Labour-Premiers James Callaghan hat ihre Anpassungsfähigkeit das Überleben der Monarchie gesichert.
Sie ist, as it were, the still center.
Die Königin ist der ruhende Pol der Nation. Das Parlament ist das Schwungrad, ständig in Bewegung. Sie hat sich an die gesellschaftlichen Veränderungen angepasst und geht gleichzeitig als gutes Beispiel für alle voran. Hätten wir einen Monarchen, der sich anders verhalten hätte, wäre der Republikanismus gewachsen.
Ohne Zweifel ist es das Verdienst der Königin, dass sich republikanische Tendenzen in Großbritannien nicht durchsetzen konnten. Elisabeth war aber auch Staatsoberhaupt vieler ehemaliger Kolonien. Und in einer dieser ehemaligen Kolonien, Australien, wurde in den 90er Jahren der Ruf nach einem australischen Staatsoberhaupt laut. Der damalige australische Ministerpräsident Paul Keating kündigte ein Referendum zu dieser Frage an. Würde die australische Verfassung heute geschrieben, müsste man noch nicht einmal festschreiben, dass das Staatsoberhaupt australischer Nationalität ist, sagte er. Die Realität sei ein Unfall der Geschichte. Wie sich bei dem im November 1999 abgehaltenen Referendum herausstellte, teilten die Australier diese Auffassung nicht ganz. 55% sprachen sich für die Beibehaltung der Monarchie aus und damit für Königin Elisabeth als Staatsoberhaupt.
Ihr politisches Vermächtnis ist nicht zuletzt der Zusammenhalt der im Commonwealth zusammengeschlossenen Staaten. Zwar zerfiel das britische Imperium während Elisabeths Amtszeit weiter und die Zahl der Kolonien, 2002 umgetauft in Überseeterritorien, sank auf 14, aber die Mehrzahl der unabhängig gewordenen Staaten trat dem Staatenbund bei. Das war die Eröffnungsfeier des Commonwealth-Gipfels in Nigeria im Jahr 2003, zu der der Gastgeber Präsident Obasanjo die Königin begrüßt.
Your Majesty, Your Royal Highness.
Der Commonwealth ist eine großartige Staatengemeinschaft, in der Arm und Reich, Groß und Klein, zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten, sagt die Königin. Diese Zusammenarbeit sei nicht nur für Frieden und Wohlstand innerhalb des Commonwealth von größter Wichtigkeit, sondern auch für den Rest der Welt. So könnten die Herausforderungen der Gegenwart gemeistert werden.
Als Elisabeth Königin wurde, bestand der Commonwealth gerade mal aus 8 Staaten. Die Rolle und künftige Bedeutung des Staatenbundes war unklar. Über die Jahre hat er sich jedoch entwickelt. Mittlerweile sind mehr als 50 Staaten Mitglieder. Yoweri Museveni, der 1986 Präsident des unabhängig gewordenen Uganda wurde, schreibt den Erfolg des Commonwealth vor allem Königin Elisabeths Flexibilität zu.
I think on the advice of the British government, she was flexible.
Einige Mitgliedstaaten seien Republiken und haben damit die Königin nicht als Staatsoberhaupt. Elisabeth aber habe sich nicht in interne Angelegenheiten, Identitätsfragen und nationale Besonderheiten eingemischt. Für ihre Fähigkeit, die Beziehung zu pflegen und gleichzeitig die Souveränität der Staaten im Commonwealth nicht anzutasten, dafür werde man sie in Erinnerung behalten, sagt Museveni. In den letzten Jahren ging die Queen weiter ihren Pflichten nach. Sie nahm öffentliche Auftritte wahr, eröffnete regelmäßig und der Tradition entsprechend das britische Parlament, empfing zu Audienzen. Und sie spendete ihrem Volk Zuversicht, im Frühjahr 2020 etwa, als die Corona-Pandemie Großbritannien hart traf. In einer Ansprache sagte sie: »Wir werden wieder mit unseren Freunden vereint sein«, wir werden wieder mit unseren Familien vereint sein. Wir werden uns wiedersehen.
We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
Dennoch dominierten auch immer wieder private Themen die Schlagzeilen. Anfang 2020 erklärte Prinz Harry, sich aus der ersten Reihe des Königshauses zurückziehen zu wollen. Er und seine Frau Meghan Markle, die Herzogin von Sussex, wollten sich finanziell unabhängig machen, hieß es, und fortan im Ausland leben. Die Entscheidung wurde auch mit der Berichterstattung durch die britischen Boulevardmedien begründet. Die Queen soll enttäuscht gewesen sein, als sie vom Rückzug ihres Enkels erfuhr. Im April 2021 verstarb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren. Philip war 7 Jahrzehnte als Ehemann an der Seite der Queen. Er sei ihre Stärke und Stütze gewesen, so sagte es die Monarchin einmal anlässlich der gemeinsamen goldenen Hochzeit. Kurze Zeit nach der Beerdigung von Prinz Philip nahm die Queen wieder Termine wahr. Sie, der ruhende Pol der Nation, blieb pflichtbewusst. Bis zuletzt.
Ein Nachruf auf Königin Elisabeth von Jörg Schulze. Und im Studio bei mir ist jetzt Friedbert Meurer, bis vor 2 Jahren Korrespondent für den Deutschlandfunk in London. Er hat dort Land und Leute kennengelernt und trotz aller Brexit-Berichterstattung in dieser Zeit eine Konstante waren immer auch die Royals. Herr Meurer, was hat die Queen ausgezeichnet?
Also ich denke, natürlich muss man vorausschicken, ausgezeichnet hat sie, dass sie 70 Jahre lang Königin gewesen ist. Es gibt ja nur wenige, die ganz Alten in Großbritannien, die sich an jemand anderen erinnern können, dass es auch mal einen König gab und jetzt auch wieder einen König gibt. Das ist das, was natürlich sie zu einer überragenden Figur macht. Und ich habe sie zweimal gesehen, und zwar beim Pferderennen in Ascot. Das liegt ja direkt um die Ecke von Windsor, und das war ja ihre große Leidenschaft, die Pferde. Sie hat Pferde besessen, hat sich ganz, ganz wenige Rennen entgehen lassen in Ascot. Und wenn man sie da sieht, wenn sie aus der Kutsche aussteigt oder nach der Veranstaltung in den Rolls-Royce eingestiegen ist, die Frau ist wahnsinnig klein gewesen, 1,50 Meter vielleicht. Und das in diesem Kontrast zu dieser überragenden historischen Persönlichkeit, die mit Churchill Gespräche geführt hat, mit US-Präsidenten, mit Nixon, mit Kennedy, unfassbar. Schade, dass diese Frau nie ihre Memoiren schreiben durfte oder wollte. Es wären die spannendsten Memoiren, die jemals geschrieben worden sind.
Sie sagen gerade, die Pferderennen, das war ihre große Leidenschaft. Nun ist sowas wie Leidenschaft, wie Emotion eigentlich gar nichts, was man mit der britischen Queen verbindet, so reserviert, so kontrolliert, wie sie immer gewirkt hat.
Absolut. Ich würde wirklich so weit zu gehen, zu sagen, man hat sie eigentlich gar nicht richtig gekannt. Das ist jetzt paradox, weil sie so 70 Jahre omnipräsent war. Ihre Familie hat sie natürlich gekannt. Aber ihre wahren Charaktereigenschaften, war sie jähzornig, war sie bescheiden, war sie geizig, war sie aufbreizend, das wissen wir alles nicht. Denn diese Frau hat alles unter Kontrolle gehalten. Sie hat alles zurückgestellt. Erst die Pflicht, erst die Monarchie, erst das Vereinigte Königreich, dem ist alles andere unterzuordnen. Das komplette Gegenteil zu dem, was jetzt beispielsweise die jungen Royals machen oder Meghan Markle. Jede Woche haut sie einen Podcast raus über ihr Inneres und was sie bewegt. Das tut die Queen natürlich nicht. Das hat dann auch dazu geführt, dass manche ihr ein bisschen Herzenskälte attestiert haben.
Wie damals beim Tod von Lady Diana.
In den Diana-Zeiten. Und ich werde auch nicht vergessen, ich hatte einmal ein Porträt gemacht von einer Folksängerin, eine ältere Dame, Mitte 70, eine ganz wunderbare Frau, die in den 60er Jahren erfolgreich war mit Folksongs, die einen Orden bekommen hatte. Und ich sah den bei ihr an der Wand. Und der Orden war unterzeichnet von Prinz Charles. Und sie sagte, Gott sei Dank war es Charles. Erstaunlicherweise. Lieber hat sie die Urkunde von Charles als von der Queen bekommen, weil sie fand die Queen kühl. Ob die Queen wirklich kühl war, wie gesagt, das weiß nur die Familie.
Und doch, wie wurde sie von ihrem Volk gesehen?
Ich glaube, wenn man die Briten fragt, dann werden 90% sagen, Respekt. In einem Ausmaß, wie man das vermutlich bei keiner anderen Person attestieren würde. Diese unglaubliche Lebensleistung, bis zum Alter von 96 Jahren ihre Pflichten zu erfüllen, sozusagen bei Wind und Wetter und in jeder Situation, bei der Parlamentseröffnung die Rede zu halten. Also ihr Volk hat sie als eine hochrespektable Person erlebt. Sie war nicht die Königin der Herzen. Wie gesagt, trotzdem vielleicht am Ende in diesen langen letzten Jahren, und wenn man sie beobachtet hat, wie sie getrauert hat um ihren verstorbenen Ehemann, Prinz Philip, klar, die Frau hat auch Gefühle gehabt. Und vielleicht ist dann doch bei etlichen dieser hohe, hohe Respekt dann auch diese Verehrung umgeschlagen. Vielleicht ja auch in Liebe.
Und bei aller Autorität, die sie ausgestrahlt hat, bei allem Respekt, der ihr entgegengebracht wurde, sie hat sich trotzdem nie in die Tagespolitik eingemischt. War das nicht ein Fehler? Sie hätte doch so viel bewirken können.
Das war kein Fehler. Also ich glaube, man findet ganz wenige, die sagen, das war ein Fehler. Das war ihre Rolle und das war auch ihr, ja, dieses Pflichtbewusstsein. Ich bin Teil einer konstitutionellen Monarchie und ich halte mich, sie hat nie, nie ihre Meinung zu etwas Politischem gesagt. Man hat ihr mal unterstellt, die Sun-Schlagzeile, Queen backs Brexit. Die Queen unterstützt den Brexit. Es wurde sofort dementiert, das ist schon selten genug, Dementis gab es eigentlich fast nie, also das zu dementieren. Ich glaube, dass sie alle über 90-Jährigen in Großbritannien sind, meiner Meinung nach, für den Brexit gewesen. Also war sie es auch. Unterstellung von mir, aber sie hat es nie gesagt.
Vielen Dank, Friedbert Meurer, für diese Einschätzung. Und gleich weiter zu unserem nächsten ehemaligen London-Korrespondenten, Wolfgang Laboon, der zwar inzwischen wieder in Deutschland lebt, aber doch noch dem Vereinigten Königreich eng verbunden ist. Herr Laboon, wie geht's weiter für die Monarchie? Queen Elizabeth war ja eine Symbolfigur für die Royals. Jetzt ist sie weg. Die Monarchie durchlebt manchmal schwere Zeiten. Wie wird's weitergehen? Hat die Monarchie eine Zukunft in Großbritannien?
Ja, guten Tag, Herr Höhlmeier. Ich denke schon, sie hat es auf jeden Fall, weil Charles jetzt zunächst einmal König wird, es sei denn, er verzichtet explizit darauf, aber darauf deutet nichts hin. Das Verfahren wird jetzt sein, dass der nächste König des Vereinigten Königreiches entweder Charles III. Sein wird oder Georg der Siebte, wofür er immer sich entscheiden mag. Aber das wird eine andere Monarchie sein und das liegt auch an der Person von Charles. Charles ist seit Ewigkeiten Thronfolger gewesen und keineswegs ein immer unumstrittener. Er war als junger Mann sportlich, er hat die übliche Eliteausbildung und so weiter durchlaufen. Aber dann hat er sich zum Beispiel im Gegensatz zu seiner Mutter, wie wir gerade hörten, durchaus auch immer wieder mal in das öffentliche Leben eingemischt. Er hat sich kritisch geäußert gegen Architekturprojekte in London zum Beispiel. Er hat sich sehr, sehr früh für die Ökologie interessiert, als das in Großbritannien noch als absolute Spinnerei abgetan wurde. Man hat behauptet, er spreche mit seinen Blumen zu Hause und solche Dinge. Er hat in seinen Ländereien in Cornwall ökologischen Landbau eingeführt, als niemand in Großbritannien davon sprach. Und er hat das mit großem Erfolg gemacht und auch durchaus mit kommerziellem Erfolg. Also er war ein sehr, sehr untypischer Thronfolger, der eben nicht nur zur Jagd ging und auf Luxusjachten Urlaub machte, sondern sich frühzeitig um gesellschaftliche Entwicklungen kümmerte, die den Briten eigentlich fremd waren.
Erreicht er denn auch das Volk?
So sehr wie seine Mutter auf keinen Fall. Die Queen war eine steinreiche Frau, wie wir wissen, aber eine völlig unprätentiöse, die durchaus mit Kopftuch und Wachstuchjacke im Regen auf ihren Ländereien im Land Rover herumfuhr und manchmal auch bei Leuten einfach an die Tür klopfte und mit ihnen eine Tasse Tee trank. Das drang dann später an die Öffentlichkeit. Das heißt, sie war auch um Volksnähe bemüht, soweit das überhaupt ihr möglich war in ihrer Position. Das hat man von Charles nie gehört. Er war doch etwas abgehoben gegenüber dem Rest seines Volkes, in Anführungszeichen, sage ich einmal. Und die Herzlichkeit, die die Queen auch oft bei Begegnungen mit ihren Untertanen, in Anführungszeichen, zum Ausdruck brachte, ich glaube, die geht ihm ab.
Und dann war da noch die Geschichte mit Diana. Haben ihm die Briten das verziehen, dass er sie betrogen hat, dass er sich von ihr getrennt hat, dass er dann eben nicht diese Herzlichkeit an den Tag gelegt hat?
Das haben sie ihm natürlich nicht verziehen. Also zu einem Monarchen, glaube ich, gehört im allgemeinen Bewusstsein des Volkes auch ein integrer Lebenswandel. Und den konnte Charles nun beim besten Willen nicht vorweisen. Wie Diana dann später da auch zu Protokoll gab, gab es von Anfang an in der Ehe Diskrepanzen. Und seine jetzige Gattin war damals seine Geliebte. Und das haben wir alles gehört. Also das kann natürlich auch überhaupt nicht gut an, verglichen also mit der vorbildlichen Ehe, die Elisabeth mit Philipp führte, viele, viele Jahrzehnte lang, da kann Charles sich mithalten.
Wäre es da nicht klüger, er würde tatsächlich verzichten zugunsten seines Sohnes, zugunsten von Prinz William?
Das ist eine spannende Frage, ob es klüger wäre. Ich denke, er war nun so lange Thronfolger, dass er auch fest entschlossen ist, diese Rolle zumindest einige Jahre, ein Jahrzehnt oder so auszufüllen, bevor er es dann in Würde vielleicht übergibt an seinen Sohn William. Oder er fühlt sich tatsächlich auch in der Pflicht, wie seine pflichtbewusste Mutter, und macht es bis zum Tod.
Glauben Sie denn, Prinz William wäre überhaupt bereit dazu, jetzt schon König zu werden?
Da kann ich nur spekulieren. Ich weiß es nicht. Und er muss ja auch erstmal in diese Rolle hineinwachsen. Er wird natürlich, weil er einer ganz anderen Generation angehört, einen anderen Stil pflegen. Er ist durchaus bescheiden, auch in seinem Auftreten. Er ist mit seiner Familie bewusst in ein relativ schlichtes Gebäude gezogen, während Charles schon sehr standesgemäß residiert in London und auf diversen Landhäusern. Also man muss abwarten. Das ist eine Frage, die man erst sich stellen kann, wenn wir wissen, ob Charles überhaupt König werden will. Und ich behaupte, er will es werden. Und dann müssen wir schauen, wie lange er es macht.
Vielen Dank, Wolfgang Laboon, für diese Einschätzungen unseres ehemaligen London-Korrespondenten. Und inzwischen sind auch die ersten Reaktionen aus der deutschen Politik eingetroffen. Kai Küstner hat sie zusammengefasst.
Das politische Berlin hält inne und verneigt sich vor der Queen. Königin Elisabeth II. Ist eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat. Sie hat Zeitgeschichte erlebt und geschrieben, erklärt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Kondolenzbotschaft. Und ergänzt, ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt. Auch Außenministerin Annalena Baerbock verleiht ihrer Trauer über den Tod der britischen Königin Ausdruck. Sie war für ihr Land fast 100 Jahre lang Quelle der Stärke und Zuversicht. Deutschland bleibt ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat, schreibt Baerbock auf Twitter. Auch den Bundestag erreichte die Todesnachricht schnell. Die Abgeordneten unterbrachen die laufende Sitzung, erhoben sich von ihren Plätzen und gedachten der Queen mit einer Schweigeminute.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Queen Elizabeth II. Im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Ich möchte Sie darüber informieren. Es gebührt sich, glaube ich, dass wir kurz aufstehen. Die Präsidentin wird morgen noch mal einleitende Worte dazu sagen.
Bundestagspräsidentin Bärbel Bass, zu diesem Zeitpunkt nicht im Plenum, bekundete ihren großen Respekt vor der Lebensleistung der Queen. Wir trauern mit der Familie und mit der ganzen Welt, erklärte Bass.
Soweit Kai Küstner aus Berlin und damit nochmal zurück nach London zu Christine Heuer. Auch da gibt es sicher inzwischen die ersten Reaktionen.
Ja, wir haben viele Reaktionen und als erstes möchte ich beginnen mit der Reaktion der Menschen. Ich sehe das hier auf dem Bildschirm. Die strömen jetzt immer mehr vor den Buckingham Palace. Ich habe viele gesehen, die schon schwarz tragen, die Blumen vor dem Tor ablegen, an dem die offizielle Todesmitteilung angebracht ist. Also die Briten strömen zusammen, um sich gemeinsam an ihre verstorbene Königin zu erinnern und zu zeigen, dass sie um sie trauern. Ansonsten Charles III., wie er sich nennen wird, der neue König, hat gesagt...
Ach, das ist jetzt, das steht jetzt fest. Es gab ja eben noch Spekulationen um George.
Ja. Ich habe es gehört, deshalb habe ich es erwähnt. Ja. Das ist inzwischen bestätigt, dass er Charles III. Genannt werden möchte. Und er hat gesagt, in dieser Zeit der Trauer und der Veränderung wird mich und meine Familie der Respekt und die tiefe Zuneigung für die Königin trösten und stützen. Liz Truss, die Premierministerin, hat unter anderem gesagt, die Queen war der Fels, auf den das moderne Britannien gebaut ist. Britannien ist groß wegen ihr. Sie war der eigentliche Geist dieses Landes. Boris Johnson, ein echter Johnson, hat geschrieben, das ist der traurigste Tag unseres Lebens. Sie schien so zeitlos und so wunderbar, dass wir wohl geglaubt haben wie die Kinder, dass sie immer weiter und weiter macht. Dann gibt es Reaktionen der ehemaliger weiterer Premierminister. Gordon Brown hat gesagt, die Queen hat diesem Land bis zum allerletzten Tag gedient. Er kondoliert der königlichen Familie, möge sie in Frieden ruhen. Tony Blair hat gesagt, diese Nation hat nicht nur ihre Monarchin verloren, sondern die Matriarchin dieser Nation. Und vielleicht noch eine Stimme einfach, weil es ja auch, das ist ja nicht nur Großbritannien, das ist ja auch das gesamte Commonwealth. Der kanadische Premier Justin Trudeau hat gesagt, die Queen war eine konstante Gegenwart, eine konstante Präsenz in unser aller Leben. Das so ein paar erste Reaktionen, bei weitem nicht alles, was hier jetzt sekündlich über den Ticker läuft und was man lesen kann, aber das geht halt immer weiter und weiter. Aber das sind jetzt schon mal ein paar Stimmen aus Großbritannien und dem Commonwealth.